Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der Adidas Social Media Podcast. Ich bin Paulina und ich bin heute hier alleine, weil Pascal in Cannes am Strand ist beim Werbefilmfestival. Und genau deswegen würde ich auch sagen, dass wir heute den ersten Teil einfach skippen, denn der zweite Teil ist ganz schön lang geworden. Ich hatte Simon zu Gast. Simon ist der Gründer von der YouTube-Agentur Klein Aber und wir sprechen ganz viel über die Plattform, Do's and Don'ts für Marken, was man wissen muss, wie viel ein Einstieg kostet, was so eine Produktion überhaupt für Ressourcen braucht. Und ich glaube, wir sind fast bei 60 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wie gesagt, wir skippen den ersten Teil und wir jumpen jetzt direkt in den zweiten. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Simon. Du bist Gründer von Klein Aber, der YouTube-Agentur. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Das ist ganz ungewohnt, weil eigentlich macht nämlich Pascal immer die Vorstellung, Aber der ist ja heute nicht da.
Du machst das super.
Ja, irgendjemand muss ja arbeiten, währenddessen der sich in Cannes am Strand entspannt. Kannst du ganz kurz dich einmal vorstellen für unsere HörerInnen?
Ja,
wer bist
gern.
Du? Was machst du? Und vor allem, was macht Klein Aber?
Ja, total gerne. Genau, du hast ja schon gesagt, ich bin Simon und ich habe zusammen mit meiner Frau und einem sehr guten Freund Klein Aber gegründet, beziehungsweise eigentlich eine Filmproduktion. Also ich komme so aus dem klassischen, ja, Mediending halt, so mit Film- und Fernsehwissenschaften und so einem Kram. Und dann haben wir auch so mit Werbefilmen und sowas angefangen und haben gemerkt, 2013, YouTube ist irgendwie so ein Ding und da ja noch nicht so riesengroß. Aber wir haben es halt auch nicht verstanden, wenn du so einem, weiß nicht, 16-jährigen Mädchen dabei zuguckst, wie sie ihre Einkäufe auspackt. Und die Leute feiern das. Du fragst dich so, hä? Das entspricht nicht dem, was ich in der Uni gelernt habe oder dem, was ich vom Werbefilmset, also vom richtigen Filmset kenne. Also haben wir es ausprobiert. Wir haben einen Kochkanal gestartet, gesagt, wir probieren einfach mal aus, wie das läuft. Lief natürlich katastrophal. Nach einem Jahr hatten wir 1000 Abos oder sowas. Also nicht viel, ne? Und war auch super peinlich. Wir haben es nicht mal irgendwie unserer Familie erzählt. Aber wir haben eine Menge gelernt und haben gesagt, okay, Wir versuchen jetzt alle Learnings, die wir hatten, nochmal so auf die Straße zu bringen, einen neuen Kanal zu starten. Weil wir hatten einen Hater-Kommentar, also was heißt Hater, aber einen Kommentar, der negativ war, der gesagt hat, ihr macht ja gar nicht mehr nur Kochvideos, weil wir dann angefangen haben, so andere Sachen auszuprobieren. Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt eigentlich, wir machen einen neuen Kanal. Klein Aber Hanna, der hatte nach einem Jahr 100.000 Abonnenten, wir haben so einen YouTube-Förderwettbewerb damit gewonnen. Das lief irgendwie besser. Dann hatten wir ein Management und alles, was
Worum
man so als YouTuber
da?
Hat. Am Anfang Comedy und dann später, also so Österreich versus Deutschland, weil meine Frau Österreicherin ist. Und dann haben wir sehr schnell auf Body Positivity und so Female Empowerment als Themen uns fokussiert. Also bevor dieser Begriff Body Positivity so da war, aber haben Werbung nachgestellt und quasi so ne, in dem gleichen Setting, gleiches Licht und so weiter und die Werbefotos verglichen mit der Realität, also im Sinne von, wie sieht das aus, wenn man eine Frau nicht photoshoppt auf einem Bild, so für die Werbung. Genau, und dann haben wir halt auch viele Werbeanfragen gekriegt, also von Kooperationspartnern, die bei uns placen wollten, wie man das mit YouTubern so macht oder damals vor allem auch gemacht hat, weil da war ja Instagram jetzt noch nicht so ein Ding. Und wir haben halt gemerkt, wow, wir reden mit 7, 8 verschiedenen Partnern, wenn wir mit denen zusammenarbeiten. Das heißt, du hast auf der einen Seite irgendwie den Kunden, dann hast du die Werbeagentur, die große Kampagne plant, du hast die Social-Agentur, die Facebook und Instagram macht, Community-Management, du hast die Content-Agentur, die macht den Longform-Content auf dem Blog, aber kann kein Video, du hast die Filmproduktion, die das Ganze, die beauftragt wird, das Ganze zu drehen, du hast die Media-Agentur, die das Ganze aussteuert, du hast die Influencer-Agentur, die unser Management angefragt hat, also unser Management, das uns bucht. Und wir dachten so, wow, eine Menge Leute, die da irgendwie alle unterschiedliche Incentives haben, alle auf unterschiedliche KPIs tracken. Und dann gucken wir auf die andere Seite und sehen da unsere Freunde, YouTuber, die machen das halt alleine oder zu zweit oder zu dritt in einem kleinen Team. Das, was diese Unternehmen da mit einer riesigen Menge an Partnern machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie smarter machen. Wir bauen eine Agentur, die eigentlich Marken dabei hilft, Communities auf YouTube aufzubauen. Also das, was YouTuber gut können und mit dem gleichen Mindset, was damals ja Marken auch noch relativ wenig verstanden haben. Also im Food-Bereich gab es ne Yamtamtam oder Coke TV, aber das waren, glaube ich, die einzigen zwei Kanäle, als wir die Agentur gestartet haben. Und jetzt inzwischen haben Marken das viel, viel mehr verstanden. Deswegen hat sich unser Geschäft natürlich auch ein bisschen gewandelt, was wir für Content machen und so. Aber im Kern ist es immer noch gleich geblieben. Wir bauen Markenkanäle, wir helfen Marken dabei, Zielgruppen zu erreichen auf YouTube und vor allem eine intensive Beziehung aufzubauen. Ich habe in dem Short von Pascal gesehen, dass er auch einen Vergleich gebracht hat, den ich sehr gerne nehme, oder sehr, so ähnlich. Er hatte gesagt, man sagt auf einem ersten Date, fragt man ja nicht gleich, macht man ja nicht gleich einen Heiratsantrag. Ich würde es immer so vergleichen, weißt du, das, was Werbung ist, das, was auch im Übrigen TikTok und Co., also diese Kurzform-Content ist, du gehst raus, du schreist 30 Sekunden rum, wie cool du bist, aber wenn du jetzt beim ersten Date überzeugen willst, viel Spaß mit irgendwie 30 Sekunden irgendwie laut sein, sondern du musst eine Beziehung aufbauen, du musst Zeit verbringen, jede Woche wieder die andere Person sehen, Mehrwert liefern und dann kann da draußen eine lebenslange Freundschaft werden. Und das ist das, was wir versuchen auf YouTube zu erreichen. Viel Zeit mit unseren, also zwischen unseren Kunden und deren Zielgruppen zu schaffen. Meine persönliche Rolle da drin ist, hat ja gesagt, ich komme so aus dem Kreativbereich, habe früher also mit anderen Worten alles mal gemacht, aber habe mich dann auf die Strategie konzentriert, habe die Strategie bei uns geführt und jetzt in den letzten 2-3 Jahren habe ich den Fokus eigentlich auf unsere Softwareprojekte und unsere Datenanalyse gelegt. Das heißt also, ich bin dafür verantwortlich, dass wir einmal eigene Software weiterentwickeln, die für die Datenanalyse und das Reporting und so Trend-Tracking und sowas läuft und dann eben auch, wenn wir für unsere Kunden Performance-Analysen machen oder auch auch vorausschauen, vor allem ganz viel zu gucken, ne, was funktioniert gut und so, dass wir da die richtigen Daten haben, dass die Daten valide sind und dass wir idealerweise auch Daten haben, die jetzt andere nicht haben.
Okay, crazy. Das war jetzt ganz viel. Ich muss mich konzentrieren, weil ich habe so viele Anknüpfpunkte.
Nice.
Okay, und im Endeffekt bietet ihr das ganze Allround-Paket an. Also du hattest jetzt aber auch sowas wie CreatorInnen angesprochen. Du hattest ja in deinem Anfangsplädoyer auch Media angesprochen. Ja. Deckt ihr das alles ab?
Ja, jetzt ist YouTube ja schon eine krasse Nische eigentlich. Ne?
Ja.
Also die meisten, wie ihr, ne, sind irgendwie Social-Agenturen, machen das volle Programm. Und was wir gemerkt haben, ist, dass YouTube als soziales Medium, ist, ne, die größte soziale Plattform in Deutschland, trotzdem wenig wie ein soziales Medium funktioniert. Weil du hast diese Dreiteilung, ne, zwischen den Werbekunden, den Creatern und den Zuschauern. YouTube entwickelt viele Social Features da drin, ne, die neue Community-Funktion zum Beispiel. Aber im Kern funktioniert die Art, dafür Content zu machen, immer noch anders. Und wir haben gemerkt, dass das krasse Spezialisierung erfordert. Also viele sagen, wir machen auch YouTube, aber das wirklich in die Tiefe zu verstehen und zu leben, das erfordert auch, eigenen Content für YouTube zu machen, der nicht von einer Marke bezahlt wird. Das erfordert eine tiefe Auseinandersetzung mit den Daten, die YouTube uns zur Verfügung stellt, mit dem Content, der auf YouTube funktioniert. Und deswegen sehen wir das schon als eine krasse Nische, weil wir nichts anderes machen als YouTube. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir für YouTube auch alles machen. Also wir machen auch für einige Kunden Media-Aussteuerung. Viele Kunden haben das inzwischen ja auch geinhoused, weil das Problem ist, dass Media-Agenturen in der Regel nicht darauf ausgelegt sind, Content für Social auszusteuern. Das werdet ihr wahrscheinlich genauso erleben. Ne? Die wollen ein Asset, das sie, ne, oder meinetwegen 10 Assets, aber die sie in einer Kampagne durchlaufen lassen. Wir wollen ja nachoptimieren. Wir wollen sehen, okay, dieses Asset funktioniert ein Stückchen besser. Was können wir daraus lernen? Wie können wir das weiter pushen und so weiter? Genau, das Gleiche natürlich mit der Produktion ist sowieso naheliegend. Das ist natürlich ein riesiger Teil bei uns, ist einfach wirklich Produktion, also die Umsetzung. Aber wir haben auch früher gemerkt, okay, wenn wir die Strategie jetzt anderen überlassen, dann kriegen wir eine Social-Strategie, die gut für Insta, TikTok oder was auch immer funktioniert, aber die überhaupt nicht sauber auf YouTube adaptiert ist. Und deswegen haben wir das eben auch mit abgebildet. Wir haben eigene Creator in-house, also die angestellt sind bei uns, die fest im Team sind, aber wir arbeiten genauso natürlich auch mit Freien dabei zusammen. Also du kannst ja die besten Creator auch einfach buchen, wenn du sie möchtest. Aber auch da setzen wir eigentlich immer auf sehr langfristige Zusammenarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dieses klassische Influencer-Gedöns machen mit so, hey, wir buchen dich mal für irgendwie ein Video oder sowas, sondern wir konzentrieren uns eigentlich immer darauf, auch da für die Marke vor allem langfristig was aufzubauen.
Okay, schon wieder ganz viele Punkte. Aber eine Frage habe ich, weil du jetzt ganz oft betont hast, wie unterschiedlich oder wie anders YouTube dann doch noch ist. Kannst du das in 2-3 Bullet Points mal zusammenfassen, was daran so anders ist? Also was sind so die Kernthemen, die eben andere Agenturen, Marken, Menschen, die die Plattform bespielen, nicht so richtig verstehen?
Ich will nicht sagen, dass sie es nicht verstehen, aber es ist, braucht ein anderes Team und eine andere Herangehensweise sozusagen. Also es gibt bestimmt viele, die es auch verstehen, die es dann trotzdem nicht implementieren, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, der allergrößte Unterschied und der auch am einfachsten und schnellsten zu verstehen ist, ist, wenn du dir vorstellst, dass es insgesamt 2 unterschiedliche Netzwerkarten gibt, Social-Media-Netzwerkarten. Du hast auf der einen Seite die feedbasierten Netzwerke, TikTok, Instagram. Du scrollst in einem endlosen Feed und der Content passiert direkt im Feed. Worum es dir also geht, ist, so einen Thumbstopper-Moment zu schaffen, wo die Leute hängen bleiben und direkt mit deinem Content interagieren. Du hast auf YouTube aber ein archivbasiertes Netzwerk. Und YouTube Shorts klammern wir da jetzt vielleicht einmal aus, aber im Kern, das, was YouTube auch besonders macht, hast du dieses Archiv. Das heißt, Content lebt für immer, lebt Jahre später. Ich habe gestern Abend im Hotel zum Beispiel ein Video gesehen, wo Steve Jobs die Aqua UI vorstellt, vor 17 Jahren. Das Video wurde vor 17 Jahren hochgeladen. So, ich habe es gestern gesehen. Das heißt, ne, auf YouTube hast du Content, der ewig lebt und der vor allem nicht im Feed passiert. Du hast den Feed auf YouTube, der, ne, in dem du scrollst, in dem die Thumbnails vorgeschlagen werden. Aber das ist ja nicht der Content. Das Thumbnail ist ja nicht das, was du konsumieren willst, sondern es ist immer der Klick mehr, der reingeht. Das heißt, du hast eine andere Nutzungslogik, wie die Leute abspringen, wie die Leute auf deine Videos kommen. Du musst ein stärkeres Versprechen im Thumbnail und Titel aufmachen, damit die Leute dann in das Video einsteigen. Das Video muss anders aufgebaut sein. Du hast in der Regel längere Videos, die auch im Vergleich zu dem, was viele auf TikTok machen, ein bisschen aufwendiger gemacht sind, was natürlich dann auch, ne, von der Einstiegshürde irgendwie anders ist. Also ja, gibt da, glaube ich, so den größten Unterschied einfach in der Art, wie Content konsumiert wird.
Ist dann nicht der Titel und der Thumbnail im Endeffekt der Hook, den wir auf den Shortform-Plattformen haben?
Ja, exakt. Genau. Also es ist letztendlich wie der erste Frame in einem Reel oder in einem TikTok.
Wie geht ihr damit um für Brands? Weil, also Fun Fact, ich und Pascal haben ja gerade unseren Vlog gelauncht. Ne? Wir haben jetzt ja auch einen Longform-Vlog.
Sehr gut.
Und wir machen das auch mit einem Partner von uns, weil wir intern einfach keine Ressourcen dafür hatten. Und der will immer, dass ich so clickbaity Titel freigebe. So Scaling an 8-Figure Agency with 50 plus Employees, bla, so, ne? Okay. Und ich finde das halt ganz schrecklich, weil ich finde das so irgendwie so TikTok-Scaling von einem schwarzen Vorhang, hier, kauf meine Alibaba-Links werde safe. Billionär.
Ja.
So. Und das finde ich immer so super schwierig. Wie gehen Marken damit um? Weil du willst ja irgendwie auch ein bisschen reißerisch sein in deinen Thumbnails, in deinen Titeln, um eben diesen Klick zu provozieren.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich, sind das halt so Wörter, reißerisch, Clickbaiting, womit man ja als Marke vielleicht gar nicht so sehr in Verbindung gebracht werden will.
Ja, oder? Das ist lustigerweise immer das, was ich so nicht verstehe, an warum so viele Marken so hyped auf TikTok sind. Weil da funktioniert es ja noch viel stärker auch nur so. Und wenn du was anderes machst, tut es sich sehr schwer. Also bitte korrigier mich, wenn das falsch ist. Ich bin jetzt wirklich nicht aktiv auf TikTok. Aber auf YouTube ist es natürlich auch so, dass irgendwie ein reißerisches MrBeast-Thumbnail funktioniert. Sonst würde er es ja nicht so machen. Marken können das nicht und sollten das in meinen Augen nicht tun. Also okay. Es kommt drauf an, ne, wenn du jetzt sagst, für euch als Agentur, das ist Teil, also
Teil unserer Identität,
ja, so zu flexen. Ja, Teil eures Vibes. Nee. Ja, genau. Ne, also es gibt ja Agenturen, die das so machen.
True.
Also wenn du dir irgendwie, das ist auch ewig her, aber wir haben früher mal mit Dojo zusammengearbeitet, die hatten irgendwie ein Video auf ihrer, so ein Musikvideo auf ihrer Website damals, wo sie irgendwie, keine Ahnung, Koks durch die Clubs ziehen. Und das war dann Teil des Vibes. Mhm. Sure. Also wäre jetzt nicht mein Vibe, den ich machen wollen würde, aber kann ja was sein, was irgendwie, was dazugehört. Ich persönlich würde das so sehen wie du. Ich würde mit diesem Vibe einfach nicht auftreten wollen. Ich möchte nicht als der flexende Angeber sozusagen rüberkommen oder auch so scammy. Ich empfinde das auch ein bisschen als Betrug.
Ja, ja.
Und ist es ja dann irgendwie auch, weil Clickbaiting ist ja auch so ein bisschen, genau. Und von daher denke ich auch, nein, für eine Marke ist das eigentlich nicht die sinnvolle Herangehensweise. Jetzt haben Marken aber einen riesigen Vorteil gegenüber Creatern, gegenüber anderen auf der Plattform. Die haben eine weitere Traffic-Quelle. Ne, du hast als Creator die Startseite, die Videovorschläge, du hast den Shorts-Feed, du hast die Suche. Und Marken haben halt auch Ads. Und du kannst Ads einsetzen, um deine organische Strategie zu pushen. Was auf YouTube extrem gut funktioniert ist, YouTube nennt das Earned Views oder Follow-on Views, oder Google besser gesagt. Das heißt, was macht jemand, nachdem er deine Werbeanzeige gesehen hat? Und du hast auf YouTube, über wie der Algorithmus funktioniert, eine Verknüpfung zwischen Inhalten, die darauf geht, was Leute viel schauen. Und zwar lange schauen. Und das bedeutet, wenn jemand deine Werbeanzeige lange sieht und das geil fand, du hast ihn gut unterhalten, du hast sie gut unterhalten, dann ist die Chance, dass sie auf ein weiteres Video von dir klickt, recht hoch. Das heißt, du kannst
einfach... Weil das dann anschließend bei denen angezeigt wird auf der Startseite, oder wie?
Genau, auf der Startseite in den Videovorschlägen, ne? Weil wenn sie das gerne gesehen haben, gibt es die Chance ja, dass sie das andere auch gern sehen. Und wenn du eine gute Strategie hast, also bei der die Videos auch alle auf die gleiche Zielgruppe einzahlen und so weiter, dann besteht einfach eine gute Chance, dass die Leute durchklicken und weitere Videos von dir sehen. Das heißt, aus einem Paid-View werden viele organische Views.
Okay, nächste Frage. auch wieder darauf bezogen, wo kommt denn bei Marken der meiste Traffic her?
Ja, es lässt sich pauschal nicht so gut beantworten. Ich würde wahrscheinlich sagen, über 90% der Marken oder 99% der Marken kommt der meiste Traffic über Ads. Mhm. Wenn wir jetzt aber die organischen Traffic-Quellen angucken, kommt es komplett auf die Marke an und wie du es aufziehst. Ich habe Marken gesehen, die haben den Großteil ihres Traffics über die Suche. Obwohl das eine sehr ungewöhnliche Traffic-Quelle ist, als erster Platz, also YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine in Deutschland, ne? Also jetzt nicht so super surprising, da gibt halt Google und dann YouTube, aber trotzdem macht Search-Traffic auf den meisten Creator-Kanälen eher so, sag mal, 10-20% oder sowas aus, ne? Also die meisten funktionieren halt über Unterhaltung und über Inspiration und weniger darüber, dass jetzt jemand konkreten Suchbegriff eingibt. Dass die höchsten Suchbegriffe bei den meisten Creatern werden ihre Namen sein, also jemand explizit nach ihnen sucht. Ist bei Marken dann im Übrigen ähnlich, aber ich habe Marken gesehen, wie gesagt, ne, bei denen Search super hoch ist, wenn die, ne, also gerade im Food-Bereich zum Beispiel, jetzt Rezept-Content anbieten, also wir haben zum Beispiel Thermomix lange produziert, da war dann Search natürlich ein wichtiger Bestandteil dafür. Ansonsten ist es so, dass die Startseite und die Videovorschläge eigentlich so die wichtigsten Traffic-Quellen sind, wahrscheinlich die Startseite auf Nummer 1. Und da rede ich jetzt über Longform-Content, ne? Bei Shorts, logischerweise der Shorts-Feed.
Genau, ich wollte gerade fragen, ob Shorts denn ein großer Enabler für Longform ist.
Ja, also ich glaube, das ist der Vorteil, ne, von YouTube als Plattform, die beides hat. Und zwar nicht beides hat irgendwie im Sinne von im gleichen Feed und so weiter, sondern gelernt. YouTube kommt halt aus dem Longform-Content, das heißt, wenn du auf YouTube gehst, dann ist die Chance, dass du auch Longform-Content dort erwartest, einfach höher als jetzt bei TikTok oder sowas, die halt eher über Kurzform-Content sich entwickelt haben. Und du hast die Möglichkeit, in Shorts direkt Longform-Content zu verlinken. Also das machen wir zum Beispiel jetzt bei Kleiner Bahner, also bei unserem privaten Kanal. Ne, da haben wir ein Format, das Longform-Format, 45 Minuten ungefähr. Und daraus generieren wir dann 5 bis 10 Shorts.
Und funktioniert die dann, das gut?
Du meinst, also
die Verlinkung von den Shorts auf die Longform?
Naja, also es kommt darauf an, was du als gut bezeichnen würdest, glaube ich. Ne? Es ist nicht so, dass jeder, der einen Short sieht, klickt durch oder du hast eine 50-prozentige Click-Through-Rate oder sowas. Ne? Aber du merkst schon, dass es einen Impact hat, vor allem, weil es wieder ja um die vielen Kontaktpunkte geht. Ne? Also wir schaffen, was wir gesehen haben, ist, Leute schauen sich zum Beispiel eine lange Folge an und werden über die Shorts erinnert, wiederzukommen. Mhm. Oder Leute entdecken uns über die Shorts, ne? Weil sie irgendwie, keine Ahnung, bei einem anderen ähnlichen Format irgendwie mal hängen geblieben sind, dann sind unsere Shorts mit reingespült worden, dann fanden sie die Themen interessant und sind rübergekommen. Aber das ist auch da ähnlich vermutlich wie bei TikTok und Insta auch. Ne? Du lädst nicht einen Short hoch, der geht viral und dann hast du alle Leute auf deinem Kanal, sondern du machst halt täglich Content. Ja.
Rätst du denn den Marken, die ihr betreut, auch Shorts zu bespielen?
Unbedingt.
Okay.
Weil eigentlich kannst du, also ich weiß nicht, ob du mit dem Modell vertraut bist. Ich denke, dass die meisten davon gehört haben werden, wenn sie sich irgendwann mal mit YouTube beschäftigt haben. Hero Hub Help ist so dieser Framework, den Google ganz lange, also den haben sie vor, weiß nicht, 15 Jahren entwickelt. Der ist ganz, ganz lange und ich glaube, Google erzählt davon auch heute noch manchmal in irgendwelchen Vorträgen. Das ist ein bisschen oldschool. Ne, also du hast diese Hero-Videos, die quasi die große Aufmerksamkeit machen, die große Reichweite generieren, die ja so ein bisschen deine Leuchttürme sind, die Leute zu dir ziehen. Dann hast du deine Help-Content, das ist sozusagen ganz unten im Funnel, Leute, die suchen, Leute, die Hilfestellung wollen, Problemlösungen sehr nah am Produkt. Und dann hast du dazwischen den Hub-Content als Bindeglied, der die Leute, ne, eben die über deine Heroes reingekommen sind, konvertiert, auf deinem Kanal hält, also Engagement und Subscriptions als so Hauptmetriken. Und das ist sicherlich vom Kerngedanken immer noch irgendwie, hat das was, nur dass Heroes inzwischen Shorts sind. Und es sind nicht die aufwendigen Dinger, sondern es ist der tägliche Content, spannend, den du ballerst, der die Leute aufmerksam macht und reinbringt.
Okay, also würdest du schon sagen, dass Shorts eine oder die Quelle sind, die im Endeffekt die Aufmerksamkeit generieren und die Leute auf deinen Kanal holen?
Naja, also ich will jetzt nicht derjenige sein, der immer sagt, it depends, aber es kann eine Strategie sein, aber es gibt zum Beispiel Marken, Delicious ist ein, glaube ich, ganz gutes Beispiel, HSE, also Home Shopping Europe, die haben extrem aufwendiges Format, ich würde fast sagen, also das qualifiziert schon als Hero, so eine Dokumentationsreihe oder Reportagereihe im Food-Bereich. Und die machen einfach darüber, dass diese Folgen wahnsinnig gut gemacht sind, wahnsinnig gut erzählt sind, generieren die auch darüber, einfach über die Startseite super viel Traffic. Aber auch da spielen zum Beispiel TikTok und Shorts, also die spielen das dann auch auf den anderen Kanälen mit aus, durchaus einen Weg rein. Also ja, ich würde es deswegen empfehlen. Ich würde nicht sagen, dass es die eine Quelle ist, sondern dass es eine Quelle ist, die man halt mit nutzen sollte. Weil du musst als Marke ja immer alles mit nutzen, was du kannst auf einer Plattform, weil es ja auch keinen Grund gibt, Shorts nicht zu machen. Du kannst ja Shorts so gut ableiten aus deinem bestehenden Content. Also ich meine, das, was wir hier machen, die Chance, dass da ein paar knackige Aussagen dabei sind, die du als Shorts verwerten kannst und ballern kannst, ne, irgendwie schön zwischen den Folgen.
Challenge, back to you.
Ja, ja.
Ja, okay, und jetzt, ich habe doch so viele Fragen und auch wirklich Themen, die ich mit dir tackeln will, aber du hattest ganz am Anfang viel über Zielgruppe gesprochen.
Ja.
Würdest du sagen, dass du jede Zielgruppe auf YouTube erreichen kannst?
Ja, wahrscheinlich am ehesten von allen Plattformen, ne? Wir haben fast 80%, ich glaube 78% ist die aktuelle Zahl von 2024, der Internetnutzer in Deutschland, die auf YouTube sind. Mhm. Das heißt also, ne, wirklich alterstechnisch von 60 plus. Wir hatten Kanäle, die wir produziert haben, die, ne, Zielgruppe 45 aufwärts hatten. Dann ist nach oben ja kein Limit gesetzt sozusagen. Und du kannst Kinder erreichen. Wir haben jetzt gerade ein Projekt, das noch in den Startschuhen steht, wo es wirklich um YouTube Kids geht, also wirklich Kinder, ich glaube, da ist die Zielgruppe 6 bis 9 oder sowas.
Ah, krass, okay.
Ne, und das ist zum Beispiel eine Zielgruppe, der Kunde da in dem Bereich, weil es so um Spielwaren geht, hat gesagt, wir gehen auf gar keinen Fall auf TikTok, weil das Einzige, was wir da an Content machen könnten, wäre zu sagen, bitte deinstallier dir sofort TikTok und sprich mit deinen Eltern, weil du solltest nicht auf TikTok sein, wenn die da ihre Zielgruppe erreichen.
Da könnte man ja aber die Eltern, also sind...
Genau, das machen, also okay, die machen es aber nicht auf TikTok, weil die Eltern sprechen sie auf Instagram an. Aber genau das ist der Ansatz, ne? Zu sagen, hey, wenn wir auf diesen anderen Plattformen sprechen, dann müssen wir mit den Eltern sprechen, dann können wir nicht mit den Kindern sprechen, weil das können wir moralisch nicht vertreten. YouTube, ne, mit YouTube Kids ein super Umfeld dafür. Lego ist da zum Beispiel wahnsinnig erfolgreich in dem Bereich.
Okay, crazy. Okay, ich habe unbedingt eine Frage, die ich gerne loswerden würde, und zwar Thema KI.
Ja, na klar. Würde mich jetzt überraschen, okay, wenn wir einen Podcast machen würden heutzutage ohne KI.
Genau, same old, same old. Aber die muss ich jetzt einmal loswerden, damit wir weiter in unseren Flow kommen können. Wie verändert sich das Ganze? Hat das einen Impact auf die Kosten? Weil ich glaube, ein Kostenfaktor ist ja riesig wahrscheinlich für viele Brands. Irgendwie, oh, YouTube, mega teuer, da diesen Einstieg zu wagen. Wie nimmst du das wahr? Wo siehst du die Produktion in 5 Jahren?
Ja, also bevor ich auf die KI-Frage antworte, einmal ganz kurz zu diesem mega teuer und so weiter. Das, was wir hier gerade machen, ist der perfekte Einstieg für YouTube. Und ich weiß jetzt nicht, ob du deine Produktionskosten...
Oh, ich habe noch ganz viele Produktionskostenfragen am Ende. Mach dir da mal keine
Sorgen.
Ja,
okay. Okay, weil, ne, also das Setup, was wir hier haben, ich will jetzt nicht... sagen, was du kostest, aber das weiß ich natürlich
teuer
nicht, will ich auch gar nicht fragen, aber ne, die Produktionskosten sind überschaubar. Und das heißt also, man kann mit wenig schon starten. Du hast hier schon, ne, dein langes Video, du generierst aus einigen der Fragekategorien, generierst du einzelne Clips, dann hast du schon, sag mal, nochmal 3 Langformvideos, ne, du kannst eins zum Thema KI machen, kannst eins zum Thema Produktionskosten machen, kannst eins zum Thema Zielgruppe machen, die du einzeln nochmal hochlädst, zack, 3 Videos, vielleicht kriegst du sogar 4 bis 5 raus, dann hast du schon einen ganzen Monat Content und dann machst du noch 10 Shorts draus und dann hast du eigentlich, ne, schon mal irgendwie für 2 Wochen Content durchproduziert mit hier 2 Stunden Dreh. So, das nur einmal dazu. Und das ist jetzt die Überleitung, ist natürlich unter anderem ermöglicht durch KI. Auch dadurch, dass es günstiger wird, ne? Weil jetzt zum Beispiel die Shorts aus so einem Podcast zu generieren, das macht man ja idealerweise nicht per Hand, dafür nutzt man eine KI. Das gleiche auch, also bei dem Podcast zum Beispiel, den wir bei Kleiner Bahana machen, also dem, Podcast ist eigentlich das Falsche, aber das Gespräch, das wir da führen, da gehen wir rein in Themen, unter anderem zum Beispiel auch das Thema KI und wie beeinflusst das zum Beispiel Beziehungsleben und Menschen, also die Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Dann gehen wir, ne, rein, machen Deep Research, lassen uns einen Report zusammenstellen, 150 Quellen, ziehen uns die wichtigsten Fakten raus, die geilsten Insights, die geilsten Studien. Und dann musst du ja nicht, ne, irgendwie das so nehmen, sondern kannst dann in jede Studie nochmal kurz reingucken, aber du bist schon an den richtigen Stellen, du hast schon den richtigen Kontext dazu. Wenn ich das selber recherchieren würde, würde ich mir 3 bis 4 durchlesen können in der Zeit. So habe ich die komplette Bandbreite. Ich kann auch viel besser erkennen, ob es irgendwie einen Konsens zum Beispiel in der Wissenschaft gibt oder ob es irgendwie jetzt, ne, die eine Quelle gerade was gesagt hat. Das heißt, also ich mache eine bessere Recherche in kürzerer Zeit, weil es läuft 10 Minuten im Hintergrund. Und dann lese ich es mir nochmal, sag mal, 20 Minuten durch, gehe nochmal in die einzelnen Quellen rein. Das heißt, auch da so im Research-Bereich zum Beispiel ein wahnsinniger Game-Changer. Wir haben jetzt gerade im Moment mit Trusted Testern, aber launchen gerade eine Chrome-Extension, die zum Beispiel Community-Management mit KI einfach nicht automatisiert, sondern stark vereinfacht. Also kannst auf die Kommentare generiert er dir immer Vorschläge, basierend auf dem Inhalt deines Videos und auf dem Inhalt des Kommentars, den du gekriegt hast, sodass die KI im Zweifelsfall mehr weiß als deine Mitarbeiterin, weil die hat jedes Video gesehen, die KI, und deine Mitarbeiter vielleicht nicht. Also gerade wenn man ältere Videos kommentiert, dann kannst du aus den Vorschlägen einfach auswählen und die beantworten. erhöht natürlich die Antwortrate extrem, die du machen kannst, und auch die Qualität der Antworten, weil die KI hat deine Community Guidelines hinterlegt, die KI hat kennt alle Best Practices aus dem Community Management im Sinne von offene Fragen stellen, ne? Also wie bringst du Leute dazu, irgendwie weiter mit dir zu reden? Das sind zum Beispiel so Sachen, ne, wo KI jetzt nicht unbedingt ja, was ersetzt, was es irgendwie vorher als Mensch gab, sondern den Menschen empowert, einfach eine bessere Qualität in kürzerer Zeit zu liefern. In der Postproduktion natürlich sowieso, ne, gibt es neben den Shorts auch ganz viele andere Geschichten, wie zum Beispiel Text-Editing, also oder Video-Editing anhand von Text, also anhand der Transkripte. Das total einfach geworden ist. Ich vergesse jetzt bestimmt auch super viel. Ach genau, wir benutzen zum Beispiel für das Thumbnail-Prototyping ganz viel halt Bildgenerierung dann, ne? Dass wir halt sagen, okay, der Creative hat eine Idee im Kopf, wie das Thumbnail aussehen soll, und generiert dann eine Visualisierung dafür, damit ein Art Department das zum Beispiel umsetzen kann oder damit er selber gucken kann, ah, okay, das funktioniert besser als das. Und ne, manchmal hilft es ja einfach, die Sachen zu sehen, statt sie nur irgendwie so im Kopf zu haben. Genau, also glaube ich, zahllose Wege. Und ich glaube, eine Agentur, die jetzt im Moment dieses Thema KI nicht aktiv gestaltet, auf jeden Fall sich in sehr schwierige Gewässer begibt in den nächsten Jahren.
Und wie sieht es aus mit der Produktion, so wie das wahrscheinlich die meisten HörerInnen verstehen würden, also das, was ihr wirklich mit der Kamera schießt, also wirklich so Image Generation, ja. Nutzt ihr das auch?
Ja, wir haben ein Projekt, das ist zum Beispiel vollständig KI, also die Skripte werden von einem Mensch geschrieben, also der Inhalt sozusagen, weil da ist die KI einfach noch nicht schnell genug, gut genug, um das so, ich sag mal, ne, gute, emotionale, zusammenhängende Geschichten über 10 Minuten zu erzählen, aber das ganze Video ist dann generiert. Wir benutzen auch Face Capture dafür, für so bestimmte Interaktionselemente. Aber da benutzen wir das wirklich, also würde sagen, in der krassesten Pipeline sozusagen, also in der es am intensivsten eingesetzt wird. Ich habe gestern gerade lustigerweise mit einem Kunden die Diskussion gehabt, weil wir, ich sage die Summe jetzt nicht, aber viel Geld ja auch für Buyouts bezahlen. Also da ging es um Werbekampagne, ne, muss man sagen, jetzt so Out of Home, Print und sowas. Und das wird einfach unfassbar teuer. Und ich denen auch die Frage gestellt habe, warum generieren wir nicht zumindest den Menschen da drin KI? Weil du kannst ja das Produkt shooten, du kannst das Setting shooten und alles. Voll. Ne? Das ist ja auch was, also das will halt kein Buyout, aber warum sollten wir noch einen Sprecher oder einen Schauspieler an der Stelle gerade einsetzen, wenn die Preis-Leistung einfach nicht stimmt an der Stelle? Ne?
Aber wie macht ihr das mit Rechten? Also was ist ja immer noch bis heute eine Grauzone bei ganz vielen KI-Programmen?
Genau, aber bei ganz vielen ja auch nicht mehr.
Okay, und was benutzt ihr da?
Naja, es ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil jedes Projekt natürlich andere Anforderungen hat. Also zum Beispiel für die Thumbnail-Entwürfe, die ja nicht rausgehen, benutzen wir Midjourney. Aber du hast ja von Adobe zum Beispiel etliche KI-Tools inzwischen, Google, OpenAI, die zum Teil, und das ist keine Rechtsberatung,
alle die Marken, die das hören, ihr müsst euch nochmal selber gucken.
Ja, genau. Also es gibt einige Marken, die zum Beispiel gesagt haben, also die wo in den Terms of Service vereinbart ist, dass die Haftung übernehmen für das Trainingsmaterial.
Ah, okay.
Na, also wenn du jetzt irgendwie wegen, weil es geht ja um Copyright Infringement dabei.
Genau.
Genau. Und also das ist vielleicht einmal wichtig zu verstehen für alle, also die jetzt KI nicht täglich irgendwie benutzen oder das Verständnis davon, wie die funktioniert. Es geht im Kern bei Bildgenerierung vor allem, aber auch im Textbereich darum, was wurde benutzt, um die KI zu trainieren. Die New York Times ist zum Beispiel gerade mit OpenAI, gerade ist gut, schon länger in einem Rechtsstreit darüber, dass OpenAI New York Times Artikel zum Training benutzt hat. Das Gleiche gilt natürlich im Bildbereich. Genauso Disney und Universal verklagen gerade auch OpenAI. Egal. Also klagen auch gerade eine der KI, genau, ne, weil zum Beispiel, ich glaube, das war Midjourney, weil da auch ne, Yoda und Darth Vader und so weiter generiert werden können und die das als Copyright Infringement sehen. Das heißt also, es geht darum, dass die Urheberrechte zum Teil ungeklärt sind. Beziehungsweise, nee, nicht die Urheberrechte. Die Urheberrechte sind geklärt. Die Nutzungsrechte sind das Problem. Weil der Urheber an der Stelle, es lässt sich ja nicht übertragen.
Oder ganz viele KünstlerInnen halt auch, ne? Wenn du sagst, mal mir das mal im Stil von und dann.
Genau, ja.
Wenn du jetzt eine Künstlerin bist, machst du mal Comics und dann kannst du der KI sagen, mach mal genau den Comic wie sie. Das ist natürlich ein bisschen unfair.
Ja, genau, ne? Vor allem,
Frage, Ausrufezeichen.
Sagen wir so, also Nein, wenn das Material der Künstlerin nicht zum Training benutzt wurde. Weil theoretisch kann ich ja auch einen anderen Illustrator bezahlen und sagen, mach das mal bitte so. Voll. Und wenn ich genug Geld bezahle, dann wird er das schon machen. Aber im Problem ist es, und das ist ja leider das, was aber passiert ist, das Material dieser Künstlerin ist zum Training benutzt worden, ohne dass sie dafür entlohnt wurde. Und jetzt werden damit dann Bilder generiert, die ihre Arbeit überflüssig machen. Und das ist natürlich extrem unfair zum einen und zum anderen eben auch rechtlich eine große Frage. Und die ist ungeklärt im Moment und das ist das Haftungsrisiko, über das wir sprechen. So, und da gibt es eben KI-Unternehmen, die Vereinbarungen mit den Nutzern geschlossen haben, gesagt haben, okay, wenn wir verklagt werden bezüglich Generierung von irgendwelchen Bildern, die dann das Urheberrecht oder das Nutzungsrecht verletzen, dann übernehmen wir dafür die Legal-Kosten oder stellen es davor.
Ah, okay, krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, das mussten sie am Anfang ja gerade machen, weil sonst hätte es keiner kommerziell benutzt, ne? Und dann ist es natürlich auch immer weiter üblich, dass immer mehr KI einfach trainiert ist auf Daten, die legal beschafft wurden.
Ja, oder die man selber einpflegt, ne? Es geht ja inzwischen
auch
schon.
Das.
Aber arbeitet ihr jetzt auch so mit Sora, Runway und VO3 und so? Also VO3 geht ja, glaube ich, noch gar nicht in Deutschland, oder?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Also wirklich diese krassen, ich sag mal, Moving Image Generating Tools, die du halt auch immer.
Nee, also nicht in Production. Okay. Also wenn, dann in Development. Also in Development nutzen wir das schon. Also im Sinne von für Moods zum Beispiel oder sowas. Nagel mich darauf jetzt nicht fest, weil ich auch nicht jedes unserer Projekte jetzt natürlich kenne.
Ja.
Aber ich würde behaupten, dass wir es in Production im Moment nicht benutzen.
Ich finde es halt total spannend, weil ich glaube, dass, also man sieht ja immer so auf TikTok, Instagram oder YouTube, oh, guck mal, und KI ist so weit und so. Und klar ist sie das, aber da hast du halt immer noch dieses Riesenrechtsproblem, dass du nicht weißt, okay, kann ich es als Marke jetzt benutzen oder nicht? Und
ich halte das Rechtsproblem für nicht so groß, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch, dass sich das ein, zwei Jahren, wenn es dann die ersten Urteile gibt, halt radikal ändern wird.
Ja, und vor allem, also das ist natürlich sehr Kaffeesatzlesen und keine Rechtsberatung. Es gibt zumindest in der Vergangenheit eine Tendenz dazu, das sind ja amerikanische Unternehmen, das heißt, es geht ja vor allem um amerikanisches Recht an der Stelle auch, die solche Dinge sehr durchgewunken hat. Auch in der Angst, dass China ansonsten einfach mit besseren Modellen rauskommt. Das heißt,
hast du das Interview von Stephen Bartley mit The Godfather of AI gesehen?
Nein, ich glaube nicht.
Das ist genau der gleiche Vergleich, dann habe ich gestern geguckt. Ja, anyways.
Okay.
Das ist eine Empfehlung übrigens.
Sehr gut. Genau, ne? Und von daher, also ich glaube, dass das Risiko, dass ein einzelnes Unternehmen oder ein einzelner Creator verklagt ist, nicht so groß ist. Weil wenn, in der Regel geht es ja um Rechteinhaber, also größere Rechteinhaber. Und diese Rechteinhaber werden ihre Rechte gegenüber der Person oder der Instanz vertreten, bei der sie die größte Chance haben, den größten Payout zu bekommen. Das heißt, was ja nur passieren kann, ist, du hast tatsächlich die eine Künstlerin, die auf Patreon ihre Werke reinstellt, gescammt, indem du gesagt hast, mach das mal in dem Stil. Und ja, dann kann es sein, dass du damit irgendwie belangt wirst. Aber wenn du so generischen Kram machst, was die meisten Marken ja eh machen, dann ist die Chance, dass jetzt irgendein Fotograf kommt und sagt, oh, ich glaube, mein Foto wurde verwendet, um das Bild zu trainieren, ich verklage nur dich, nicht so besonders groß.
Mhm.
Was nicht heißt, dass ihr das machen solltet.
Again,
aber
keine Rechtsberatung.
Keine Rechtsberatung, aber ich halte das Risiko jetzt auch für überbewertet. Also die Deutschen neigen ja dazu, solche Sachen immer so wahnsinnig vorsichtig anzugehen. Ne, und zu sagen so, oh ja, dann müssen wir die Rechtssache erstmal abwarten. Und in der Zeit haben uns alle Länder schon vier Jahre überholt.
Ja, die EU hat, glaube ich, die einzigen, die Regularien haben. Tatsächlich.
Das mag sein,
steht drin, in Klammern, gilt für alle außer das Militär.
Nee,
wirklich.
Wow.
Okay, aber zurück zum Thema, weg vom Militär und von AI hin zu nochmal YouTube und Marke.
Mhm.
Du hast gerade gesagt, es geht ganz viel darum, Zeit zu verbringen mit der Brand.
Ja, safe.
Was sind denn die Markenziele, für die sich YouTube am besten eignet?
Ich glaube, das, was wahrscheinlich die meisten Marken sofort denken werden, ist, dass du bei Brandbuilding YouTube extrem gut einsetzen kannst.
Korrekt.
Ne? Also Awareness, Consideration, Werte transportieren und so weiter, weil das oft Dinge sind, die ja Zeit brauchen. Wir sehen aber genauso, ne, und das wäre ja dann so Upper Funnel viel. Was wir aber genauso sehen, ist, dass es im Lower Funnel als Performance-Kanal eingesetzt wird, also wirklich um Abverkauf zu machen. Ein Kunde von uns hat damit faktisch Warenkörbe voll gemacht mit den Videos, weil in den Videos war dann so eine Interior-Design Sendung sozusagen. Und die Leute haben dann Produkte aus dieser Sendung, ohne dass die jetzt groß, ne, sind nicht Verkaufsfernsehen, sondern einfach, weil die da drin gezeigt wurden. Und wir haben die da drunter im Product Feed dann halt gehabt, die Leute dann direkt da gekauft haben. Das heißt also auch dafür lässt sich das durchaus, durchaus eignen. Ich würde, durchaus einsetzen. Ich würde sagen, dass es zum einen natürlich stark von der Zielgruppe abhängt. Awareness finde ich halt so langweilig, ne, weil so, ja, klar, kannst du Reichweite machen und irgendwie mit vielen Leuten Kontakte schaffen, aber ich glaube, dass YouTube, das, wo YouTube wirklich auch besser ist als die anderen Plattformen, ist eigentlich Consideration, also wirklich vermitteln, worum es bei deiner Marke geht und auch Meinungen in Deutschland verändern. Wir haben das bei Kleinanzeigen gesehen, den Kanal machen wir jetzt seit irgendwie gut 8 Jahren, dass wir Studien gemacht haben über den Verlauf in den Jahren, um zu schauen, wie wirkt sich das Ganze auf das Mindset, das die Menschen mit der Marke haben, aus. Und ne, du hast gesehen da drin, dass die Menschen eine viel, viel positivere Einstellung gegenüber der Marke haben. Und zwar statistisch signifikant. Und wir haben mit dem Kanal, ne, erreichen wir ungefähr 30% der Zielgruppe in Deutschland. Das ist wirklich, also ich finde zumindest ein großer Teil der, ne, 18- bis 35-Jährigen in Deutschland, die ihre Meinung gegenüber der Marke verändern. Ne, die nicht mehr das als irgendwie, als wir angefangen haben vor vielen Jahren, war Kleinanzeigen ja auch noch eine sehr andere Plattform, ne, ein bisschen trashig, so ein bisschen, ne,
Craigslist-Vibes.
Ja, genau, wurde es vielleicht auch gescammt oder so. Ne, und das zu verändern, also diese Wahrnehmung von Secondhand zum einen, ne, und da haben uns natürlich auch irgendwie jetzt so globalere Faktoren reingespielt, aber wir haben das auch verglichen mit den Konkurrenten, also Amazon Marketplace, eBay und so weiter, und haben gesehen, dass die nicht davon profitieren. Und das heißt, wir haben also wirklich einen Impact mit einer lustigen kleinen YouTube-Serie da rein, das Verhalten von Menschen, weil sie nutzen die App häufiger, sind aktiver auf der Plattform. Also wenn sie, ne, die App haben, dann stellen sie mehr Anzeigen ein, antworten auf mehr Anzeigen, von einem signifikanten Teil der Deutschen verändert. Und ne, das ist eben nicht Awareness, weil jeder kennt Kleinanzeigen schon, sondern es ist, geht weiter runter im Funnel. Und das finde ich persönlich spannender, als einfach zu sagen, hey, deine Marke ist jetzt bekannter, so, weil das kannst du auf vielen Plattformen erreichen, ne, dass du einfach die Leute, also wie beim Plakatieren, 10 Plakate hinhaust und dann kenn dich ein paar mehr Leute. Genau, also von daher finde ich, ist das etwas, das mich persönlich irgendwie, glaube ich, am meisten reizt, um jetzt nicht zu sagen, YouTube kannst du theoretisch Full Funnel einsetzen.
Ja, okay. Und was sind dann die KPIs, die wichtigsten auf YouTube? Also sind es Views? Ist es Average Watch Time? Is it Completion Rate?
Ja.
Is it Follower? Was?
Das kommt ja auf dein Ziel an. Also, genau. Ne, wenn dein Ziel jetzt ist, zum Beispiel Consideration,
genau.
Ne, dann, also zum einen würde ich das natürlich immer auch noch parallel mitmessen, also zum Beispiel mit einer Brandlift-Studie oder mit auch eigenen aufgesetzten Studien, einfach um, ne, genau deine Fragen zu stellen. Aber wenn du dann eben sowas wie Follow-on-Views, Retention, also Zuschauerbindung in dem Video nimmst, ne, um zu gucken, haben die Leute Signale dir gesendet, dass sie mehr sehen wollen, dass sie Interesse an deinen Inhalten haben, also sich wirklich mit dir beschäftigen. Nicht nur draufklicken, Views, ne, sondern eben auch Engagement. Und Engagement nicht nur im Sinne von Likes und Comments, sondern eben auch Engaging im Sinne von ein Video durchschauen, ein weiteres Video danach schauen, sind zum Beispiel Sachen, die du dir für Consideration angucken kannst. Und wenn du dann, ne, je weiter du in den Lower Funnel kommst, desto mehr musst du dann natürlich gucken, ne, geht es dir um irgendwie Abverkauf, dann trackst du halt durch in deinen Shop und dann sind vielleicht auch Off-YouTube-Metriken sozusagen relevanter. Ne, das ist jetzt erstmal für dich als Marke. Jetzt ist ja die Frage für dich als Creatorin, also oder als Agentur oder wie auch immer, die jetzt den Content schafft. Du schaust natürlich auf andere Metriken, weil du willst deinen Content besser machen. Also wir tracken, ne, einmal die Metriken für den Kunden und die sind für den Kunden natürlich super wichtig, für dessen Ziele. Aber damit wir diese Ziele erreichen, müssen wir uns ja andere Metriken anschauen, die das verbessern. Also die dieses Ziel mehr erreichen. Weil wenn ich mir angucke, okay, ich habe die Watchtime, nehmen wir mal Watchtime als ein Beispiel. Okay, ich habe jetzt 3000 Stunden mit Zuschauern verbracht. Cool, was machst du anders an deinem Content? Damit du nächsten Monat 4000 erreichst. Ja, und dafür zum Beispiel tatsächlich nicht nur die Average View Duration, also wie lange schaut jemand ein Video durch, sondern die Retention, also wo steigen die Leute aus, in einem Video anzuschauen, zu gucken, also welcher Inhalt in meinem Video hat ein höheres Engagement zum Beispiel ausgelöst. AB-Testing von Thumbnails, das sind dann Sachen, die sind eher kleinteilig, aber die helfen dir, deinen Content zu verbessern. Und ich glaube, das sind so Retention, CTR, also die Click-Through-Rate vom Thumbnail, das sind so Metriken, auf die viele Creator dann einfach schauen. Und die sind aber für die Marke, das jetzt zu reporten, wie die Click-Through-Rate vom Thumbnail ist, wäre total irreführend. weil eine niedrige Click-Through-Rate manchmal heißen kann, dass dein Video einfach viral gegangen ist und nicht unbedingt was Schlechtes ist. Deswegen musst du sie immer ins Verhältnis setzen zu der Performance des Videos und so. Aber das ist gut für uns, um den Content zu verbessern.
Zu optimieren, okay. Ja. Und jetzt noch vielleicht ein bisschen allgemeiner und auch so, also ich würde gerne noch mal einmal über den Aufbau von YouTube-Videos sprechen. Und so, was sind so die Hacks, Tipps, Tricks für eine Brand, die vielleicht gerade anfangen will oder vielleicht schon Content hat und der einfach nicht funktioniert. Und dann gerne nochmal wirklich so ein bisschen Klartext über eine Produktion, wenn eine Brand starten will. Was muss die auf den Tisch legen?
Ja.
Was brauche ich für Ressourcen? Wie gehe ich das Ganze am besten an? Und vielleicht ein bisschen allgemeiner reingestartet. Was macht ein YouTube-Video wirklich YouTube-native?
Ich glaube, das hängt total davon ab, was in deiner Bubble gerade irgendwie abgeht.
Mhm.
Und das finde ich sowieso, ne, das gilt ja für ganz Social Media, aber ich finde das immer krass, wenn meine Frau sagt, hey, das geht gerade, ne, jeder redet darüber und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. In meiner Bubble ist das gar nicht passiert oder umgekehrt. Ich sage so, boah, alle berichten gerade über diese eine Sache oder machen Videos dazu und sie hat davon noch nie gehört. Also ne, die Bubbles sind real und entsprechend ist auch das, was in diesen Bubbles funktioniert, total unterschiedlich. Ne, also ich gucke mir zum Beispiel total viel so Streamer an, so die so Nachrichten, Marketing und Content irgendwie machen und aus ihren Livestreams dann Clips editen.
Mhm.
Findet meine Frau furchtbar. Ne? Und wäre für mich jetzt irgendwie YouTube-Native, was sich für mich YouTube-Native anfühlt. In ihrer Bubble sind das halt irgendwie, keine Ahnung, Talking-Head-Videos oder was weiß ich. Also ich will jetzt gar nicht judgen, was sie da irgendwie sich anguckt. Also ne, kann total unterschiedlich sein.
Aber gibt es nicht so ein paar, also ne, auf Socials irgendwie, du brauchst einen guten Hook. Erzähl die Geschichte nicht länger, als sie sein muss.
Genau.
Try to keep it short.
Das ist nur, glaube ich, nicht so. So vieles davon ist, wie Menschen funktionieren und nicht, wie die Plattform funktioniert. Und deswegen, ne, also einmal sozusagen die Einleitung mit, ich kann dir nicht sagen, ob das YouTube-Native ist oder ob das einfach Human-Native sozusagen ist, aber genau die Sachen, die du ansprichst. Jedes YouTube-Video braucht 4 Elemente. Du brauchst eine Hook, die den Titel und Thumbnail aufgreift. Ne, also du hast das, die Erwartungshaltung, die du geschaffen hast. Du machst eine Frage auf, du schaffst diesen Knowledge-Gap zwischen was der Mensch schon versteht und was dem Menschen noch fehlt, um ihn neugierig zu machen. Und mit dieser Haltung kommt der Mensch jetzt auf dein Video. Und dann hast du halt, sag mal, 3 bis 5 Sekunden, um den zu überzeugen, dran zu bleiben. Und zu catchen. Das heißt, du setzt den ersten Haken, den ersten Anker. Dann hast du so 15 bis 20 Sekunden Zeit, um in das Video reinzukommen und zu überzeugen, dran zu bleiben. Na, also von der ersten Hook, das ist dann eigentlich das zweite Element, ist dann Anker setzen. Das heißt, und das unterscheidet, glaube ich, schon im Verhältnis jetzt zu einem kürzeren Video, wo du einen Anker am Anfang setzt und that's it, brauchen wir bei YouTube immer wieder Anker. Also bevor ich eine Frage beantwortet habe, muss die nächste ja aufgemacht sein. Weil ansonsten, wenn du so in Kapiteln denkst sozusagen, steigen die Leute halt aus nach einem Kapitel, weil sie ja noch nicht wissen, was als nächstes kommt. Und das ist also das zweite Element, das jedes Video braucht. Also was hält sie dran? Die Challenge, 2 Hunde, 1 Knochen, was macht es spannend, bis zum Ende dran zu bleiben? Das dritte Element ist die Creator-Perspektive. Was unterscheidet deine Videos von allen anderen? Warum würde ich mir bei dir dieses Video angucken? Warum würde ich mir das, wie man Parkettboden verlegt, bei dir anschauen und nicht bei Parkettbosse oder so. Und diese Creator-Perspektive ist, glaube ich, etwas auch, das den meisten Marken am schwersten fällt. Also auch wenn du dir im Übrigen den Content auf anderen Plattformen anguckst, das ist ja komplett austauschbar. Jeder macht irgendwie Straßeninterviews und sehen alle gleich aus, ne? Sondern ist das Mikro eine andere Farbe. Jeder macht einen Podcast, ne? Was unterscheidet dich? Was ist deine Perspektive, mit der du auf das Thema schaust? Mein Lieblingsbeispiel, weil es so viele Leute irgendwie kennen, ist dann das neue iPhone, was ist es jetzt, 26 oder so, kommt raus. Jetzt machen MKBHD, Linus Tech Tips, Peter McKinnon und Alexi Bexi aus Hamburg machen jetzt Videos dazu. Gleiches Videoformat, weil es sind Reviews. Gleiches Thema, weil es das neue iPhone. Wären ja austauschbare Videos eigentlich. Aber dadurch, dass diese 4 unterschiedlichen Creator ganz eigene Perspektiven auf das Thema mitbringen, weiß ich als Zuschauerin oder Zuschauer intuitiv, bei wem ich was bekomme. Wenn ich Android-Nutzer bin und ich will einfach nur ein bisschen haten, dass das neue iPhone total lame ist, weil Android die Features schon ganz lange hatte, gucke ich mir Alexi Bexi an. Wenn ich Kameramensch bin und mich interessiert, wie ein Fotograf, ein professioneller Fotograf, das in seinem Workflow einsetzt, dann gucke ich mir Peter McKinnon an und so weiter und so fort. Ne? Also das heißt, über die Perspektive, die auf das Thema bringen, verändern sie das Format, das gleiche ist, und das Thema, das gleiche ist, so dass es total unique Videos sind.
Und als würdest du sagen, dass man diese Perspektive auch mit in den Titel und den Thumbnail mit aufnehmen sollte?
Das ist natürlich nicht immer möglich, ne? Aber idealerweise ja. Natürlich schon.
Okay.
Ne? Also je mehr du es schaffst, dein Video wirklich in einem Frame zu erzählen, also in einem Bild, desto besser auf jeden Fall. Und dann gibt es ein viertes Element. Und das ist das, was die Leute mitnehmen. Entweder die Emotionen, also die Moral der Geschichte, entweder die Emotionen, die sie haben aus deinem Video, oder etwas, was sie gelernt haben tatsächlich, weil es darum geht, woran sich die Menschen in einer Woche erinnern. Es geht darum, in den Köpfen zu bleiben. Und es hat einen, ich sag mal, ideellen oder einen markenspezifischen Aspekt und einen YouTube-spezifischen Aspekt. Der markenspezifische Aspekt liegt, glaube ich, auf der Hand. Es nützt nichts, wenn du, weiß nicht, die Nutzer zweimal erreicht hast, während sie eine halbe Stunde auf TikTok gedoomscrollt haben, weil die erinnern sich nicht an dich. Du warst irgendwo unter ferner Liefen, entweder du hast TikTok-Native-Content gemacht, dann haben sie es einfach gar nicht wahrgenommen als Markeninhalt, oder haben vielleicht irgendwie deine Marke kurz gesehen und sofort wieder vergessen, weil sie keine Emotionen damit hatten, keinen, außer ein oder ne, du bist irgendwie unangenehm aufgefallen dadurch, dass du halt irgendwie sehr markenspezifischen Content gemacht hast, der dann im Feed irgendwie sofort weitergeswiped wurde. Was wir schaffen wollen, ist, hängen zu bleiben, damit die Marke im Kopf bleibt, damit das Produkt im Kopf bleibt und die Message im Kopf bleibt, damit wir eine wirkliche Veränderung bei den Menschen erreichen können. Und die YouTube-spezifische Seite davon ist, YouTube hat vor einigen Jahren, ich glaube 2019 war das, erkannt, dass der Algorithmus, der rein auf Watchtime optimiert, droht in eine gleiche Falle zu tappen, in die zum Beispiel Facebook getappt ist. Facebook optimiert ja sehr stark auf Engagement oder hat sehr stark auf Engagement. Ich weiß nicht, wie der Facebook-Algorithmus jetzt gerade funktioniert, weil ich nutze jetzt Facebook nicht, aber hat zumindest. Wozu das geführt hat, ist, dass spaltende Inhalte, also kontrovers, wenn man es jetzt freundlich formulieren will, gut funktioniert haben. Also Ragebait, Sachen, über die sich Leute aufregen können. Das hat Engagement ausgelöst. Das heißt, solche Posts sind nach oben getrieben worden. Solche Posts waren plötzlich überall in deinem Feed auf Facebook. Das macht aber das Facebook-Erlebnis für dich als Nutzerin komplett toxisch und führt langfristig dazu, dass wenn du Facebook benutzt, du danach dich eigentlich unglücklicher fühlst als vorher. Und das kann ja eigentlich nicht die langfristige Idee sein. Was YouTube also verstanden hat, ist zu sagen, wenn wir Watchtime als einzige Metrik nehmen, sind die Inhalte, die besonders gut funktionieren, die besonders nach oben gepusht werden, sind Inhalte, die dich einlullen, die dich vergessen lassen, was gerade die Zeit ist, und bei denen du passiv einfach dich berieseln lässt. Was hat also gut funktioniert? Zum Beispiel Let's Plays, bei denen Leute 3 Stunden lang irgendein Computerspiel spielen und du guckst das so nebenbei und das läuft so mit. Das ist aber nicht das, was YouTube will. YouTube will, dass du engaged guckst, damit du A, die Marken in Erinnerung behältst und sie Werbung dir schalten können, die du nicht nur durchlaufen lässt, weil du nicht gerade vor dem Monitor sitzt, um weiterzuklicken, sondern weil es dich wirklich interessiert. Also haben sie eine weitere Komponente reingebracht in den Algorithmus, und das ist die Qualität der Zeit. Sie wollen also messen, nicht nur, wie viel Zeit du auf der Plattform verbringst, also die Quantität, sondern wie ist die Qualität? Hast du eine gute Zeit auf der Plattform? Kommst du gerne wieder? Also deine Lifetime Value, wenn du so möchtest. Und diesen Switch haben sie unter anderem durch so Umfragen, die ausgespielt werden, wirst du vielleicht schon mal gesehen haben, so Emojis, wie gut ist dieser Vorschlag für dich oder wie gut hat dir dieses Video gefallen, wird 1% bis 2% der Nutzer ausgespielt, die auf mobil sind. Ich glaube, es gibt es inzwischen auch auf Desktop.
Ja, nur auf dem Desktop.
Ja, ein ganz kleiner Teil auch der Leute. Aber das reicht aufgrund der Größe von YouTube, um eine statistische Signifikanz abzuleiten und eine Vorhersage zu treffen, wie sich das auf andere Nutzer auswirkt. Und damit zu unterscheiden zwischen dem Content, den du passiv konsumierst, der dich nur berieselt, und dem Content, der tatsächlich dir einen Mehrwert liefert, an den du dich eben eine Woche später erinnerst. Und deswegen ist das so eine wichtige Komponente, dass wir in Erinnerung bleiben. Dass die Menschen, wenn sie, ne, die Kids, wenn sie, keine Ahnung, nächste Woche auf dem Pausenhof stehen, erzählen können, worum es in deinem Video ging. Dass ihnen irgendwas hängen geblieben ist. Und wenn es nur eine starke Emotion war, boah, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal so geweint habe, als ich ein Video gesehen habe. Das hat mich richtig emotional berührt. Ja, geil, ne? Das ist was im Kopf bleibt, was hängen bleibt. Oder hast du das Video gesehen mit? Oder in dem das passiert. Ne? Das sind die Sachen, die wir schaffen müssen. Also das sind die 4 Komponenten, die jedes YouTube-Video braucht. Und jetzt kannst du mir natürlich sagen, ob das für andere Plattformen vielleicht an manchen Stellen genauso gilt. Aber ne, keep it short. Nein, ich glaube nicht. Es ist viel, viel wichtiger, eine spannende Geschichte zu erzählen. Menschen haben die Aufmerksamkeitsspanne. Leute gucken sich immer noch. Guck mal an, wie lang Kinofilme geworden sind. Mhm. Du hast keinen Kinofilm mehr, der 90 Minuten lang ist. Als ich aufgewachsen bin, war jeder Kinofilm 90 Minuten lang. Heute hast du 2 bis 3 Stunden Filme, wo man sagt, da hätte man auch eine Menge rauskürzen können. Aber die Menschen gucken sich ja einen Oppenheimer oder sowas auch an. Ne?
Und Barbie.
Barbie, weiß ich nicht, wie lang der ist, deswegen habe ich jetzt Oppenheimer als Beispiel genommen, aber genau. Die können das, da dran zu bleiben, wenn die Geschichte relevant für sie ist, wenn die gut erzählt ist. Mhm. Das Gleiche gilt für YouTube genauso. Die Leute haben die Zeit, sich 45 Minuten anzugucken. Die haben die Konzentration, 25 Minuten deines Videos zu sehen. Die brauchen nicht nur diese kurze Beschallung, gerade wenn du im Kopf bleiben willst. Und deswegen geht es viel, viel mehr darum, diese spannenden Anker zu setzen, diese Hooks zu setzen, immer wieder dich daran zu erinnern. Wir werden später noch über das Produktionsbudget sprechen. Aber jetzt habe ich erstmal eine Frage zu. Ne? Und damit baust du schon vor, was ist der Hook für später, damit ihr alle noch wisst, dass ihr dranbleiben müsst, weil wir später noch über Zahlen reden. Dann wird es spannend, dann geht es um Geld.
Genau, und ich habe hier schon von der Regie einen Anweis bekommen, dass ich jetzt mal in die Potte kommen muss.
Deswegen
würde ich jetzt auch tatsächlich gerne über das Produktionsbudget sprechen, aber eine Frage vorher habe ich noch.
Ja.
Und zwar, ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf dieses wunderschöne Podcast eure Website angeschaut, sonst wäre das ja nicht fair gewesen. Und habe mir den Kleinanzeigen-Case angeguckt, ich habe mir den Stepstone-Sitcom-Case angeguckt und noch so zwei, drei so Education-Wissensformate. Nicht Vattenfall, Sparkasse, genau. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Cases immer so ein bisschen einordnen konnte. Entweder es war wirklich so Entertainment, also WG, Sitcom, Comedy oder eher so Wissensformate, Educational Content. Würdest du sagen, dass das so die zwei Kategorien an Content sind, die am besten funktionieren für Marken?
Also es gibt eigentlich drei Gründe, warum Leute auf YouTube gehen. Der eine ist Information, also Wissensvermittlung, der andere ist Unterhaltung und der dritte ist Inspiration. Das heißt, zum Beispiel diese Einrichtungsgeschichte, die wir gemacht haben, da ging es auch viel einfach um Inspiration. Wie könntest du deinen Raum hier so gestalten, dass er irgendwie ein bisschen gemütlicher aussieht oder dass er mehr Scandi-Style hat oder was auch immer. Da geht es weniger darum, wie genau und dieses Produkt stellst du dahin, sondern eher so diesen Vibe sozusagen. Ne? Und auch bei der Sparkasse, die Cases sind natürlich auch jetzt nicht immer up-to-date. Wir haben jetzt ein Format zum Beispiel bei der Sparkasse, das sehr viel entertainiger ist, sehr viel mehr die Leute einfach mitnimmt auf eine Reise. Und das ist ist ein bisschen reportagiger sozusagen im Sinne von Selbstexperiment. Und von daher, das ist ein Format, da kann man was Edukatives rausziehen. Natürlich versuchen wir immer irgendwie auch einen edukativen Aspekt reinzubringen, weil bei den Sparkassen geht es um Finanzbildung. Aber wir wollen an der Stelle auch sicher gehen, dass die Leute sich das ja auch anschauen. Und Finanzbildung guckst du ja halt mal ein, zwei Videos an, so was kostet ein Führerschein oder eine erste Wohnung oder was auch immer, aber dann ist auch schnell irgendwie erschöpft, sondern du musst ja auch Komponenten reinbringen, die Leute wiederholen. Und von daher würde ich sagen, Inspiration und Unterhaltung sind schon auch wichtige Teile, aber ja, auch da, es hilft natürlich möglichst klar, also das freut mich, dass du die Cases auch einordnen konntest, weil das ist natürlich auch eine Idee. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer soll ja at a glance, ein Video sehen und sofort verstehen, worum geht es hier, was kann mich hier auf diesem Kanal erwarten, was kriege ich das nächste Mal wieder.
Würdest du den Marken empfehlen, diese drei Komponenten, also Inspiration, Unterhaltung und Education, auch alle abzudecken in unterschiedlichen Formaten?
Also ich glaube,
was dann ja drei schon mal wäre?
Ja, genau. Also das müssen nicht drei unterschiedliche Formate sein. Du kannst es ja auch in einem Format kombinieren. Also ich würde, glaube ich, den wenigsten Marken empfehlen. Es kommt natürlich drauf an, was das Ziel der Marke ist. Das sage ich hier an der Stelle.
Ich habe jetzt das Wort, es kommt drauf an.
Ja, ich verstehe das, aber ich gebe dir dann lieber die beiden Beispiele oder die verschiedenen Beispiele, weil ansonsten ist es nicht hilfreich. Ne? Ansonsten sage ich, es muss immer unterhaltsam sein. Was dann passiert ist, dass die Leute von Edutainment sprechen. Dann kann ich kotzen im Strahl, weil was ist das denn? Also wir schaffen in unserer Industrie, also im Marketing, immer irgendwelche Kunstworte, die absolut inhaltsleer und nichtsbedeutend sind und die uns einfach nur als Brücke dienen, als Hilfestellung dienen, nicht auszudiskutieren, was wir eigentlich machen und keine klare Linie zu fahren. Und das ist das Problem. Es gibt Marken, wenn du in den B2B-Bereich zum Beispiel reingehst, die sollten nicht entertainig sein. Die sollten bitte einfach das liefern, was irgendwie gerade gefragt ist. Und dann gibt es andere Bereiche, wo du sagst, du brauchst nicht unbedingt einen Education-Aspekt. Also bei Kleinanzeigen zum Beispiel, reicht es, dass wir unterhaltend sind. Das muss nicht auch noch irgendwas irgendwie dir beibringen. Von daher, nein, es muss nicht sein, dass alle Marken das benutzen. Was wichtiger ist, ist zu verstehen, mit welchem Trigger erwarte ich, dass meine Zielgruppe auf YouTube geht und in welchem Mindset will ich sie abholen. Und in diesem Mindset dafür dann Content zu schaffen. Also ist das etwas, wo ich denke, meine Zielgruppe wird meinen Content über die Startseite entdecken? Dann haben die eher einen, ich weiß gerade nicht, was ich gucken will, ich lasse mich mal so inspirieren und unterhalten, Mindset. Sind die gerade über die Suche gekommen? Ne? Also, keine Ahnung, wenn du Olympus Medical bist oder so, dann wirst du wahrscheinlich jetzt nicht die Leute mit Endoskopie über die Startseite begeistern, das ist dann ein komischer Fetisch, aber, sondern eher halt über die Suche.
Okay, und würdest du, trotzdem nochmal zurück zur Frage, würdest du einer Marke empfehlen, unterschiedliche Formate zu testen, auszuprobieren oder sagst du, es reicht theoretisch auch eins?
Naja, also du hast ja alleine über, also es gibt vielleicht einmal ganz kurz dazu den Unterschied zwischen technischen Formaten und inhaltlichen Formaten. Also du hast auf YouTube mit Shorts, mit Podcasts, ja, mit Live und mit, dir ging es um den Inhalt.
Ja.
Aber das wollte ich einmal dazu sagen, weil alleine darüber, dass es technische unterschiedliche Formate gibt und ich ja schon empfehlen würde, Longform und Shorts zu spielen, hast du ja schon zwei unterschiedliche Formate. Mhm. Also du hast schon Shorts in einem anderen Stil, also selbst wenn es generiert ist aus den langen Videos, einfach schon anders erzählt als die langen Videos. Und dann geht es um die inhaltlichen Formate. Und das ist eine Budgetfrage im Kern und damit vielleicht auch ein ganz guter Segue zum nächsten Thema, weil wenn du viel Geld hast, würde ich dir empfehlen, mehrere Sachen zu machen und auszuprobieren, weil du schneller bist im Testen. Ne? Also wenn du drei Formate startest, bei Kleinanzeigen zum Beispiel haben wir mit vier Formaten gestartet, haben dann recht schnell zwei gekillt innerhalb der ersten paar Monate und eins haben wir tatsächlich aber so für, weiß nicht, ein halbes Jahr oder so weitergezogen, bis wir es dann Ende des Jahres gekillt haben und ins neue Jahr quasi nicht mehr mitgenommen haben, um eben genau das zu machen, also auszuprobieren. Man lernt natürlich viel, viel schneller, weil du ja schneller siehst, okay, das funktioniert nicht, du testest unter gleichen Bedingungen, hat viele Vorteile. Auf der anderen Seite, wenn dein Budget sowieso schon knapp ist, und du musst dich musst Einschränkungen eingehen, du musst Kompromisse eingehen. Und du sagst dann noch, ich mache jetzt drei, vier verschiedene Formate. Das ist ein Fehler, den ich bei Marken immer wieder sehe, dass sie versuchen, zu viel auf einmal zu machen. Weil jemand in einem Podcast erzählt hat, ja, du musst unterschiedliche Formate testen, um zu gucken, was das Richtige und datengetrieben lernen. Es ist richtig, wenn du das Budget dafür hast. Aber wenn du das Budget dafür nicht hast, mach lieber eine Sache und entwickel die iterativ weiter. Aber das größte Learning, das ich als YouTube-Creator rausgezogen habe, gar nicht jetzt für die Marken, sondern dann eher was wir für die Marken anwenden ist oder versuchen und was 90%, ich halte ja auch viele Vorträge und Workshops zum Thema YouTube, also so Deep Dives und sowas, wo man den ganzen Tag mit Leuten arbeitet und dann siehst du die ein Jahr später wieder und fragst, okay, wie läuft's jetzt mit dem Kanal? Ja, wir haben noch diskutiert und wir wissen noch nicht, welches Format, kannst du mal drauf gucken? Der größte Fehler, den alle machen, ist nicht anzufangen. Nicht einfach loszulegen. YouTube ist, genau wie die meisten sozialen Netzwerke wahrscheinlich auch, ist eine Plattform, auf der du dich iterativ weiterentwickelst und auf der du aus deinen Fehlern von gestern lernst. Und du lernst nicht, wenn du in einem schlauen Conference Room zusammensitzt und zusammen brainstormst. Dann kommen coole Ideen bei raus und du sagst, ah, die Idee könnte funktionieren, die Idee könnte funktionieren. Hast du das Budget, beide zu testen? Go ahead. Hast du nicht das Budget? Entscheide dich für eine. Und dann leg einfach los. Du kannst immer unterwegs nochmal die Richtung ändern, du kannst nachjustieren, wie wir mit unserem Kochkanal, das schließt so ein bisschen den Bogen zum Anfang, das ist jetzt schade, dass es nicht ganz am Ende passiert ist, aber wie wir mit unserem Kochkanal festzustellen, okay, das haben wir gelernt, das funktioniert jetzt nicht, wir pivoten und am Ende ist der andere Kanal, gut, der Kochkanal hat dann auch irgendwann, weiß nicht, 80.000 oder sowas gehabt, aber es hat Jahre gedauert und der andere Kanal ist jetzt bei 300.000, also es hat einfach, hat ein ganz anderes Potenzial zu pivoten. Wir wären da aber nicht hingekommen, wenn wir drei Jahre lang diskutiert hätten, zu überlegen, ja, was könnten wir machen? Ah, Comedy, Fragen und so.
Ja,
genau. Ne, sondern du musst loslegen, du musst raushauen, einfach mal Videos produzieren, einfach dich mal hinstellen und sagen, hey, wir machen jetzt einfach mal, wir halten mal eine Kamera drauf beim Podcast und dann gucken wir mal, ob es funktioniert, wir laden das hoch, feststellen, nee, funktioniert so nicht, dann machen wir Cutdowns das nächste Mal, machen die kürzer, probieren das aus, testen das mal über 5 Folgen, testen das andere mal über 5 Folgen, einfach loslegen.
Cool. Meine letzte Frage, bevor wir zu den zwei Abschlussfragen kommen müssen, obwohl ich gerne weiter mit dir schnacken würde. Was muss eine Marke Minimum auf den Tisch legen, um mit YouTube zu starten?
Ja, du hast mir ja verboten, dass ich es kommt drauf an sage. Deswegen werde ich jetzt einfach eine pauschale Antwort geben, die immer richtig ist. 300.000 Euro, nein. Also zwei Fragen, die ich dir zurückstelle,
ja.
Um jetzt nicht zu sagen, es kommt drauf an. Wie viel machst du in-house? Weil deine Kostenstruktur
einmal gar
ist
nichts,
andere.
Einmal alles.
Genau, ne? So, das wäre jetzt auch mein Vorschlag, zu sagen, okay, wenn du alles in-house machst, dann was kostet dich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, das zu machen? Kannst du es dir leisten, eine Person da Vollzeit draufzusetzen? Mein privater YouTube-Kanal ist ein kleines Side-Project, das ich mache, lade ich einmal im Monat ein Video hoch oder vielleicht, ich schaffe alle 2 Wochen. Ich brauche eine halbe Stunde für den Dreh, ich brauche 2 Stunden für den Schnitt und 1 Stunde fürs Thumbnail. Das heißt, in 4 Stunden, 3,5 Stunden ist mein Video fertig und ich habe es live. Ich habe einen Discord, der super engaged ist, wo die Leute mir auch Videoideen geben, wo die Leute sich glücklicherweise auch selber beschäftigen untereinander. Und ab und zu mache ich ein bisschen Community Management. Das heißt also mit, sag mal, 4 Stunden die Woche könnte ich theoretisch diesen Kanal wöchentlich bespielen. Ich mache da jetzt keine Shorts, ich mache nur Longform-Content. Ich habe, das ist ultra-nischig, da funktioniert das sehr gut. Da brauche ich die.
Worum geht's da ganz kurz?
Lego und Dungeons and Dragons. in der Kombination. Also wie du Lego für Dungeons & Dragons einsetzen kannst. Crazy. Ja, ich hatte jetzt nicht erwartet, dich damit abzuholen. Die Zielgruppe ist nischig. Aber ja.
Und wenn, nochmal zurück zur Frage, ja. Ich muss dich jetzt festnageln. Wenn Bitte. Eine Marke jetzt zu euch kommt und ja. sagt, wir wollen das mit
das
euch machen.
Das ist die
machen.
Andere Frage, genau. ne? Also extern sozusagen. Also viele Marken, vielleicht einmal zur Einordnung dazu, brauchen natürlich in irgendeiner Form trotzdem eine kleine Ressource intern, genau wie bei jeder anderen Steuerung einer Agentur auch, bei der du eine Person hast, die Sachen abnimmt
ja,
oder die
klar.
ne irgendwie
eine Marketingmanagerin, Manager
whatever. Sure, irgendwas, ne? Und da haben wir Marken, die investieren mit dieser Person super wenig Zeit, also die nehmen fast nichts ab oder ne, sagen mal, hey, wir nehmen die Ideen ab, aber nicht die fertigen Skripte, sondern wirklich nur die Ideen, ob die passen. Und dann gucken wir am Ende einmal auf das Video drauf oder Marken, die in jedem Step irgendwie mitreden und da Input geben wollen. Und das verändert natürlich stark die Kostenstruktur bei denen. Also wie viele Leute die brauchen oder wie viele unterschiedliche Leute vielleicht auch vom Know-how her, um das bei sich intern abzubilden. So, und dann auf der anderen Seite bei uns hängt es davon ab, es kommt nicht drauf an, es hängt davon ab, ob wir, ne, und ich fange mal unten an. So ein Setup wie jetzt hier. Also ein Podcast-Setup. Na, ich würde es jetzt ein bisschen anders drehen. Ich würde vielleicht entweder die Kamera näher ranholen, weil YouTube, ne, wir wollen die Leute auch sehen und erkennen. Vielleicht würde ich zwei Kameras nehmen oder sowas. Ne? Aber so vom Prinzip her ein relativ einfaches Setup. Wenn wir unseren Podcast für Klein aber Hanna drehen, dann sind wir zu zweit, beide vor der Kamera. Es gibt keine Kameraperson oder irgendwie sowas, die die Kamera anmacht oder so, sondern ich habe so ein kleines Rig gebaut, wo ich die mit so Armen draufgeschraubt habe. Die eine ist auf meine Frau gerichtet, die andere ist auf mich gerichtet. Das sind einmal am Anfang anmachen und haben dann genau diese Mikros, die in die Kamera direkt aufnehmen. Das heißt also, der Produktionsaufwand sind die Hosts. Wenn die jetzt von der Marke selber kommen, dann hast du eigentlich nur noch die Postproduktion. Ne? Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie schnell schneidet jemand oder, ne, oder jetzt, wenn es bei uns ist, ne, dann sagst du, okay, vielleicht brauchen wir einen halben Tag, um das zusammenzuschneiden oder sowas. Brauchen wir nochmal irgendwie eine Stunde, um daraus Shorts zu generieren oder so. Und dann kannst du dir vorstellen, jetzt mit Tagessätzen bei einer Agentur, ist nicht so teuer, damit anzufangen.
Was, kannst du eine Hausnummer sagen? 5.000 Euro für ein Video, 10.000 Euro?
Ja, viel weniger.
Weniger, okay.
Ja, also gut, wenn du die ganzen Shorts mitzählst und so sowieso, ne, weil die kosten ja fast nichts in der Produktion. Dann ist nur der Punkt, ne, damit das mit so Low Effort funktioniert, musst du viel regelmäßiger spielen. Entschuldige ganz kurz.
Okay, da muss man halt öfter, okay. Aber was ist so ein Durchschnitts, also ich will mal so, das kann man natürlich machen, weißt du, ich sag auch, hey, aber ich muss schon sagen, ich empfehle halt auch einer Person nicht, oder einer Marke, sorry, nicht auf TikTok zu starten, wenn da nicht gewisse Ressourcen irgendwie auch vorhanden sind. Ne? Du kannst es natürlich immer super Lo-Fi, super Trial and Error, aber dann sage ich immer, ey, dann kommt nicht zu uns, dann versucht euch irgendwie einen Praktikanten, eine Praktikantin oder so einzustellen und mal so ein bisschen selber rumzuprobieren.
Das mag auf TikTok funktionieren, das ist auf YouTube schwieriger. Also es gibt echt gute Praktikanten, die das hinkriegen. Mhm. Das Problem ist, dass dieses ganze YouTube-Ökosystem, glaube ich, auch gerade bei Praktikanten dann weniger gelernt ist als TikTok vielleicht, weil sie es einfach weniger selber nutzen. Wenn du es schaffst, einen Praktikanten einzustellen, der selber YouTuber ist und halt einen kleinen Kanal hat, wie jetzt ich zum Beispiel, mega geil, dann kann das total funktionieren. Ne? Deswegen, also ich glaube, wir haben Marken, wir haben Kunden, die wir betreuen in einzelnen Bereichen, die selber produzieren zum Beispiel, wo wir zum Beispiel beim Schreiben helfen oder nur beim Community Management oder sowas, das gibt es schon auch. Aber ich glaube, dass schon Marken extrem davon profitieren, jemanden in dem Projekt zu haben, der YouTube kennt und versteht.
Okay.
Und das kann auch intern sein. So, das heißt also, vor, ich würde sagen, 5 Jahren hätte ich dir gesagt, wenn du die Frage stellst, war es sehr einfach für mich zu beantworten, habe ich gesagt 300.000 Euro aufwärts.
Ne,
um auf YouTube loszulegen.
Okay.
Ne, also ab 150.000 kannst du einen YouTube-Kanal machen, ab 300.000 fängt es an Spaß zu machen und dann geht es hoch bis zu 1 Million, bis zu 2 Millionen,
okay,
je nachdem,
da,
was du ausgibst.
Okay, und da sind dann, wie?
Das sind dann 52 Videos im Jahr,
okay.
Ne, irgendwie mit Creatoren, mit allem drum und dran und so weiter.
Okay.
So, das war vor 5 Jahren absolut richtig. Was dazugekommen ist, ist, es gibt jetzt KI. Die Sehgewohnheiten auf YouTube haben sich in den letzten 5 Jahren verändert. Also sowas wie Videopodcasts funktionieren extrem gut auf YouTube. Mhm. Livestreams sind immer gängiger geworden. Also nicht Livestreams auf YouTube, sondern vor allem das, die Art zu produzieren in Livestreams und es dann zu editen für YouTube-Videos, also als Produktionskanal zu benutzen. Und das hat die Produktionskosten massiv gesenkt.
Mhm.
Ne, also ihr hattet, glaube ich, gerade Scalable Capital zu Gast, ne, die ja auch mit einem Podcast zum Beispiel auf YouTube unterwegs sind. Ja, ist ja zum Beispiel auch, was ist relativ einfach zu produzieren. Und dadurch sind die Produktionskosten so massiv gesunken. Und deswegen kann ich dir auch so ohne weiteres gar nicht eine klare Zahl sagen, weil wir so viel kollaborativ auch mit Kunden zusammenarbeiten, wo der Kunde zum Beispiel vor der, also nimm mal Stepstone, der Hauptdarsteller bei Stepstone, also der Rest ist bei uns aus dem Team, das sind alles Mitarbeiter von uns, aber der eine ist ein Stepstone-Mitarbeiter. Mm. Ne? Und der macht bei denen auch den anderen YouTube-Kanal. Wir kennen den noch von früher, er ist eigentlich immer Schauspieler gewesen, wir haben früher einen Werbespot mit dem gedreht, dann hat er einen YouTube-Kanal gestartet, so kurz, weiß nicht, 2-3 Jahre, nachdem wir einen gestartet haben, wir haben dem irgendwie da ja, dann damit so ein bisschen geholfen und jetzt sind wir irgendwie darüber zusammengekommen. Also der kennt YouTube auch richtig gut. Ne? Und dann kommt der, wir müssen entsprechend keine Buyouts und keine Tagessätze für den zahlen, weil das über den Kunden kommt. Ne? Spart er sich natürlich Geld, die anderen sind unsere Mitarbeiter. Das heißt, auch da sind irgendwie Buyouts und Tagessätze und so, ne, viel flexibler, okay, anpassbar. Und dann kannst du darüber natürlich auch viel okay, am Budget machen. Und deswegen ist es, ne, es ist nicht mehr aber so, dass 300, ich dir sagen kann,
okay, aber 300k sind ja schon mal irgendwie ein Richtwert.
Ich glaube, du kannst mit 100k ohne Probleme starten.
Okay. Okay, für na, ein klar. Jahr, das ist dann ein Jahr.
Ja, safe. Okay. Na, und ich meine, wenn ich jetzt sage 50, dann wären das 1000 pro Video, dann wird es schon schwierig, dafür Shorts zu produzieren, ne? Und dann musst du wirklich viel in-house machen. Deswegen, ich, also ohne, dass man nicht sagt, man kann nicht mit 50 loslegen, wenn du es intern machst, weil mit 50.000, ne, kannst du ja schon.
Intern, ja, wir sind ja bei Agentur.
Ja, deswegen sage ich, ne, also mit 50.000 kannst du intern ja auf jeden Fall loslegen. Aber darunter wird es ja auch schon fast schwierig, ne, mit Mitarbeitern und Overhead und so weiter, was du hast. Okay. Also ich glaube, dass da der Übergang zur Agentur super fließend geworden ist, weil wir ja dafür die Leute, also wir setzen halt Experten pro Position drauf, also sie sind einfach schneller in der Regel. Wir brauchen einfach weniger lange für einen Schnitt als jemand, den du bei dir angestellt hast.
Ja, das
hast,
ist ja klar. Ne? Wir brauchen auch immer, aber die Agentur muss ja auch irgendwo Geld verdienen und man hat ja auch ganz viel Beratungsleistung. Auf
ja, aber wenn du dir die Overheads anguckst, die bei einem, also ich habe gestern mit einem Kunden gesprochen, die irgendwie, also ne, 300.000 Euro Miete zahlen für ihr Büro und das wird umgelegt auf die paar tausend Mitarbeiter, die haben, so, ne, dann hast du einfach alleine darüber schon Overhead-Kosten, die gigantisch sind. Krass, ne? Und wenn du sowas mit reinbeziehst, weiß ich gar nicht, ob das dann wirklich noch so einen großen Unterschied macht, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben nicht diese Overhead-Kosten. Wir zahlen nicht 300.000 Euro für unsere Miete.
Nee, wir auch nicht, zum Glück. So, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich wurde hier schon wieder ermahnt. Wir sind schon fast über, wir sind schon über 60 Minuten, 60, ja, 60 Minuten, wow, eine Stunde.
Eine Menge Watchtime.
Ich muss ganz schnell noch die 2 Abschlussfragen stellen, weil sonst wäre ich nicht on brand.
Ja.
Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast?
Ich glaube, was für mich wirklich ein Gamechanger war, das ist jetzt nicht so in letzter Zeit im Sinne von in den letzten Wochen, sondern tatsächlich über einen längeren Zeitraum, ist tatsächlich das, was ich vorhin angesprochen hatte mit Streamern, die so Marketing und aktuelle Nachrichten und sowas covern aus einer Perspektive, also aus einer wirtschaftlichen Perspektive, die mich sehr interessiert, und das dann in Clipsform auf YouTube laden. Also das ist so mein Go-To, was ich mir zum Mittagessen dann gerne reinziehe. Wie dann jetzt, ne, ging es natürlich um die LA-Proteste oder ja, um die Tariffs von Trump oder um irgendwie, als DeepSeek rauskam, Einordnungen dazu zu schaffen.
Oh, spannend.
Ne, wie ist DeepSeek trainiert worden? Warum ist das gerade, ne, warum, wie hat sich das auf die Nvidia-Aktie ausgewirkt und warum eigentlich? Was ist mit diesen Theorien, dass, wenn du die Einstiegshürde senkst, eigentlich mehr Ressourcen gebraucht werden statt weniger und so weiter. Sowas gucke ich mir zum Beispiel wahnsinnig gerne an, finde ich super unterhaltsam. Ich glaube, mein absoluter Favorite-Kanal, auf dem ich am meisten Watchtime verbracht habe, jetzt wieder ein bisschen nischig wahrscheinlich, aber ist eine Live-Spiel Dungeons & Dragons-Runde, bei denen ich ungefähr 1000 Videos bis jetzt gesehen habe, jedes Video so 3 bis 4 Stunden lang. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Großartig. Cool. Kampagne 3 ist jetzt abgeschlossen, Critical Role. Ist einfach so, das kann man super gut zum Einschlafen hören, das kann ich super gut hören beim Spazieren gehen oder auf einer Bahnfahrt oder sowas, wenn ich wirklich abschalten will, mich entspannen will. Inzwischen sind die Stimmen schon so, für mich so, haben so eine beruhigende Wirkung, dass ich irgendwie runterkommen will.
Machst
dann
du das an?
Okay, hau ich mir Matt Mercer auf die Ohren und kann gut einschlafen.
Cool. Letzte Frage. Wer soll denn nach dir auf diesem jetzt nicht mehr grünen im neuen Podcast-Set, sondern grauen Stuhl sitzen?
Ich habe dich ja vorhin schon gefragt zum Einstieg, ob ich 2 Leute nennen darf.
Ich habe das bejaht.
Ja, genau. Und da bin ich sehr dankbar für, weil wir haben jetzt heute, und das freut mich dann irgendwie auch, gar nicht so viel über Cases gesprochen. Ich hatte extra heute Morgen nochmal in die Analytics reingeguckt, um vorbereitet darauf zu sein, aber ich finde es immer auch viel schöner, so über das Allgemeine zu sprechen. Aber es gibt 2 Cases, auf die ich total stolz bin, wo ich denke, dass die Ansprechpersonen davon total gut geeignet für euch wären. Und zwar zum einen ist das Carina von Kleinanzeigen, die, glaube ich, zu der ganzen auch neuen Strategie von Kleinanzeigen ganz viel sagen kann. Ihr hattet ja Iskra vor.
Liebe Iskra, Shoutout, beste Frau.
Unbedingt. Bei Kleinanzeigen tut sich ja wahnsinnig viel. Ne? Also gab ja eine Menge an Akquisitionen in den letzten Jahren, zuerst zu Adevinta, jetzt weiter. wo sich auch marketingseitig total viel tut, weil sich natürlich Prioritäten verschieben und so weiter. Von daher glaube ich, dass ein Refresh für euch total spannend wäre.
Ja, super.
Mit ihr. Und das andere ist Anne von S-Communication, also von den Sparkassen, die mit dem Thema Finanzbildung für junge Menschen, also die ist auch super hands-on, kann euch also auch da, glaube ich, viel so aus dem Alltag erzählen. Die machen TikTok, die machen YouTube mit uns. Extrem coole Personen beide, die, glaube ich, euch ganz viel erzählen können. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn die sich hier bald auf dem grauen Stuhl wiederfinden und die Zeit massiv überziehen.
Ja, genau. mega. Dann sage ich tausend Dank, Simon, dass du da warst. Das wird jetzt ein ganz kurzes Outro. Hat mich mega gefreut, war sehr, sehr spannend. Wir brauchen noch mal ein paar zwei, dann können wir ein bisschen länger quatschen.
Ja, und lasst ein Abo da, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und schreibt mal in die Kommentare, was war das niceste Video, das ihr das letzte Mal auf YouTube gesehen habt. Da würde ich gerne hören. Und vor allem von der Marke, das ist die Challenge dabei. Welche Marke habt ihr das letzte Mal auf YouTube gesehen, die euch im Kopf geblieben ist und euch emotional richtig berührt habt?
Das, was er sagt. Ciao. Ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie immer, lasst ein Like und ein Follow da. Und am besten noch ein bisschen Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.